NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel zu mehreren Zeitpunkten im Leben Teile des Dienstes ableistet, zum Beispiel 3x3 Monate.
Also ich kann von mir persönlich sagen, dass ich mit einer ganz anderen Einstellung dran gegangen wäre, wenn das verpflichtend ist. Ich bin sehr froh, dass ich das freiwillig entscheiden darf.
Was ich will, ist eine ehrliche Debatte über unser Engagement für das gemeinsame Ganze. Ich bin und bleibe überzeugt, dass es keine Zumutung ist, wenn wir die Menschen fragen, was sie für den Zusammenhalt in diesem Lande zu tun bereit sind.
Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2022. Der Bundespräsident spricht sich für einen verpflichtenden Gesellschaftsdienst für alle aus. Ja, und mit dieser Rede hat er damals eine alte Debatte wieder befeuert. Jetzt ist 2026 und es wird immer noch über diese Idee eines sozialen Pflichtdienstes diskutiert.
Tja, und diese Debatte, die hat nochmal an Fahrt aufgenommen, seitdem das neue Wehrdienstgesetz im Bundestag beschlossen wurde. Grund für uns, sich die Idee, die dahinter steckt, einmal näher anzuschauen. In dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft, geht es heute um einen möglichen sozialen Pflichtdienst. Wir wollen wissen, ob ein Pflichtdienst zur Stärkung der Gesellschaft beitragen kann und ob es noch andere Ideen gibt. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu Paul Hinske
und Sabine Pinkenburg. Ja, Paul, jetzt zu Jahresbeginn wurde erstmal der Wehrdienst wieder eingeführt. Als weiteren Schritt könnte es ja auch einen allgemeinen Pflichtdienst geben. Aber lass uns noch mal kurz beim Wehrdienst bleiben. Worum geht es denn da erstmal?
Also beim neuen Wehrdienst geht es jetzt erstmal nur darum, dass alle 18-Jährigen einen Fragebogen bekommen. Dort wird ihre Motivation und Eignung für einen Dienst bei der Bundeswehr ermittelt. Männer müssen den beantworten, Frauen nicht. Männer werden dann nicht zu einem Dienst verpflichtet, sondern können ihn freiwillig antreten, wenn sie denn wollen. Gemustert werden sie trotzdem.
Also Wehrdienst erstmal freiwillig, aber soziale Dienste sollen Pflicht werden?
Ob der Wehrdienst freiwillig bleibt, das muss man abwarten. Manche sagen schon, wenn sich nicht genug freiwillig bei der Bundeswehr melden, dann könnte es auch eine Pflicht geben. Und als weiteren Schritt könnte es dann vielleicht einen allgemeinen Gesellschaftsdienst geben.
Jetzt sprichst du einen allgemeinen Gesellschaftsdienst an. Wir haben aber auch schon Begriffe gehört wie soziales Pflichtjahr, Pflichtzeit, Pflichtdienst. Geht es da denn um ein und dieselbe Sache?
Ja, im Grunde genommen ist das eigentlich alles dasselbe. Wenn man mal das Beispiel Frank-Walter Steinmeier nimmt, der hat auch erst von einem Pflichtdienst gesprochen. Jetzt nennt er es vor allem Gesellschaftsjahr. Ich denke, Pflicht, das nimmt man an manchen Stellen nicht so gerne in den Mund. Ein Gesellschaftsjahr klingt dann an manchen Stellen doch schöner. Beispielsweise im Grundsatzprogramm der CDU. Da steht das eigentlich auch so. Und egal, wie die Dienste genannt werden, der Kern ist, Menschen werden zu einem Dienst entweder bei der Bundeswehr, im Katastrophenschutz oder im sozialen Bereich verpflichtet. Maximal ein Jahr.
Okay, und das ist dann für alle, die gerade die Schule beendet haben?
Ja, da gehen die Vorstellungen durchaus auseinander. Der Bundespräsident sagt, diesen Dienst soll man irgendwann im Laufe seines Lebens ableisten. Viele Befürworter sagen aber auch, der Dienst soll direkt nach der Schule absolviert werden.
Wenn es denn zu so einem sozialen Pflichtdienst dann wirklich kommen sollte, gibt es denn Strukturen, auf die ein solcher Dienst grundsätzlich aufbauen könnte?
Ja, die gibt es. Also gerade die Freiwilligendienste haben ja das nötige Know-how. Freiwilliges soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst gehen in der Regel ein Jahr, werden in sozialen Bereichen wie im Kindergarten abgeleistet und bieten begleitend regelmäßige Seminare an. Die Angebote, also gerade das FSJ, richten sich in erster Linie an Schulabgänger.
Du warst im Herbst bei einem Einführungsseminar im Bistum Osnabrück für Freiwilligendienste. Würden die jungen Leute, die du da getroffen hast, ihren Dienst denn auch machen, wenn sie dazu verpflichtet würden?
Ja, die meisten Freiwilligen, die haben da doch eine ziemlich klare Vorstellung.
Weil ich bin der Meinung, die jungen Menschen sollten sich die Auswahl ermöglichen lassen, was sie wirklich direkt nach der Schule machen möchten.
Bei so einem Pflichtdienst ist halt so das Problem, dass wenn Leute wirklich verpflichtet dazu sind und eigentlich keine Lust darauf haben, kann das nun auch wieder zu Problematiken kommen. Und ich glaube trotzdem, dass das freiwillig sein sollte.
Ich finde, das Angebot sollte einfach irgendwie attraktiver gestaltet werden. Wenn ich einfach absolut nicht der Mensch für den Umgang im Sozialen bin, dann funktioniert es auch nicht, mich in einen Beruf reinzuzwingen, in dem ich nicht funktioniere.
Das waren jetzt junge Menschen, die aktuell einen Freiwilligendienst im Bistum Osnabrück absolvieren. Und deine letzte Gesprächspartnerin sagte ja, der Freiwilligendienst solle schon freiwillig bleiben, aber das Angebot sollte attraktiver werden. Was meint sie denn damit?
Ganz spannend. Die Freiwilligen haben mir erzählt, dass die Rahmenbedingungen nicht so richtig gut sind. Beispielsweise gab es bislang kein vergünstigtes Deutschlandticket für FSJler. In Niedersachsen wurde das jetzt erst zum Jahresbeginn eingeführt.
Und wie viel Geld bekommen die FSJler und die BFDler für ihren Freiwilligendienst?
Das ist von Träger zu Träger unterschiedlich. Nehmen wir mal das Beispiel im Bistum Osnabrück. Die Freiwilligen verdienen dort in beiden Diensten das Gleiche. Aktuell bekommen sie 444 Euro Taschengeld. Und wenn sie in einer Wohnung oder einer WG leben, dann gibt es nochmal einen Zuschuss von 80 Euro. Das wären dann 524 Euro pro Monat.
Also eine Anhebung des Taschengeldes und Zuschuss fürs Deutschlandticket, das wäre mehr Anerkennung. Da müsste also mehr Geld kommen, um so einen Dienst attraktiver zu machen.
Naja, aber nicht nur. Einige Freiwillige, die gerade erst aus der Schule gekommen sind, finden, dass es viel zu wenig Infos für FSJ und BFD gibt und dass einfach zu wenig Werbung gemacht wird.
Auf berufliche Hinsichten wurden wir eigentlich nicht wirklich vorbereitet. Wir haben irgendwann, ich glaube in der 12. Klasse, hatten wir einen Berufstest gemacht. Und aus diesem Test konnte man nicht wirklich für Informationen rausziehen. Also wirklich so einen Weg geebnet haben sie einen nicht. Also man ist da direkt reingeplatzt.
Vor allem ein FSJ war nie irgendwie so der Rede wert. Also ich habe mich erst wirklich mit einem FSJ auseinandergesetzt, als man mir gesagt hat, ja, du hast die ganzen Punkte nicht bekommen, die du brauchtest. Du musst ein FSJ machen, damit du die Fachhochschulreife staatlich anerkannt bekommst. Und dann habe ich mich erst damit auseinandergesetzt.
Man könnte also an der Attraktivität der Freiwilligendienste durchaus schrauben. Darüber habe ich auch mit dem Träger der Freiwilligendienste im Bistum Osnabrück gesprochen. Deren Leiter ist Sebastian Niemann. Ich habe ihn erstmal gefragt, wie viele sich eigentlich für einen Freiwilligendienst interessieren.
Die Zahlen an Freiwilligen bei uns haben sich reduziert. Wir haben in der Vergangenheit 12 Gruppen gehabt mit knapp über 400 Freiwilligen und liegen aktuell bei 9 Gruppen mit knapp über 300 Freiwilligen. Das liegt aber eher daran, dass wir den demografischen Wandel auch haben, der sich an dieser Stelle bemerkbar macht, weil wir gleichzeitig wissen, dass die Prozentzahl der jungen Menschen, die sich für einen Freiwilligendienst entscheiden, konstant geblieben ist. Ich würde sagen, wir müssen es schaffen, diesen Prozentsatz leicht zu steigern, dass sich mehr Menschen für den Freiwilligendienst entscheiden. Also nach der Schule den Freiwilligendienst als eine Option sehen, für den weiteren Weg, eine sinnvolle Option. Und dann kommen wir nämlich genau in das Thema hinein, wo wir darüber debattieren können, was sind denn sinnvolle Mechanismen, sinnvolle Ideen, um diesen Dienst zu stärken und so aufzustellen, dass junge Menschen den gerne antreten möchten.
Und was könnte das unter anderem sein, dass man diesen Dienst attraktiver macht?
Meine Erfahrung ist die, dass auch immer noch an vielen Stellen, in vielen Familien, aber auch in vielen Bildungseinrichtungen, in denen Schüler und Schülerinnen unterwegs sind, der Dienst zu wenig Raum hat. Und dass man dort viel mehr über Freiwilligendienste reden kann, über gesellschaftliches Engagement, was ja auch außerhalb des Freiwilligendienstes möglich ist. Und dass es damit eben alltäglich eine Rolle spielt.
Das haben ja auch ungefähr so die FSJler gesagt. An der Schule bräuchte es eigentlich viel mehr Werbung für Freiwilligendienste.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich glaube, man den Dienst auch finanziell ein bisschen besser ausstatten müsste, sodass es auch für die breite Bevölkerung möglich ist, diesen Dienst zu tun. Denn aktuell ist es, wir haben ja vorhin über den Betrag oder das Taschengeld gesprochen, was die Freiwilligen pro Monat erhalten, 524 Euro. Das ist nicht besonders viel.
Jetzt gibt es ja viele politische Stimmen, beispielsweise die CDU hat es in ihren Grundsatzprogrammen stehen, auch der Bundespräsident ist dafür, ja, die eben für einen Gesellschaftsdienst, für ein soziales Pflichtjahr sind. Könnte man das bestehende System der Freiwilligendienste in ein System, sag ich mal, für Pflichtdienste umwandeln?
Aktuell sind es in den Freiwilligendiensten um die 100.000 und wir sprechen dann von 780.000 Menschen, die einen Platz in irgendeiner sozialen Einrichtung oder eben auch bei der Bundeswehr bräuchten. Das ist schlicht unrealistisch, diese Menschen unterzubringen, weil es dafür gar nicht genügend Plätze gibt. Weil für Personen im Freiwilligendienst beispielsweise braucht es auch Anleitung. Diese Anleitungen müssen bestimmte Kriterien erfüllen und die müssen auch Zeit haben, junge Menschen zu begleiten in den Einsatzstellen.
Carsten Lindemann, der Generalsekretär der CDU, der ist ein klarer Befürworter dieser Idee. Und der sagt, man muss auch die erreichen, die man sonst nicht erreiche, unterschiedliche Milieus zusammenbringen. Kann das mit einem Pflichtdienst funktionieren?
Ich würde die Aussage von Carsten Lindemann ein bisschen relativieren, weil um tatsächlich die Chance der gegenseitigen Begegnung nutzen zu können, reicht es nicht nur, dass Menschen physisch in ein gemeinsames Seminar gezwungen werden, sondern es muss tatsächlich auch die Bereitschaft und Offenheit geben, mit den anderen in Kontakt zu treten. Und dafür ist meines Erachtens nach Freiwilligkeit ein ganz wichtiger Aspekt.
Sebastian Niemann, Leiter der Freiwilligendienste im Bistum Osnabrück, war das. Für einen Pflichtdienst bräuchte es also unter anderem genug Betreuungspersonal, sagt er. Und das ist natürlich ein weiter Weg, denn die Pflichtdienstleistenden müssen ja in ihren Einsatzstellen erstmal eingearbeitet werden. Aus seiner Sicht ist ein sozialer Pflichtdienst außerdem nicht das geeignete Mittel, um unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen.
Die Träger der Freiwilligendienste und damit auch Sebastian Niemann bringen vielmehr den Rechtsanspruch für Freiwilligendienste ins Spiel. Das ist praktisch ein Gegenvorschlag zum Pflichtdienst. Die drei zentralen Punkte: Es soll verpflichtend Werbung für die Freiwilligendienste gemacht werden. Die soll dann beispielsweise an Schulabgänger gerichtet sein. Und das Taschengeld soll auf BAföG-Niveau angepasst werden. Jeder, der einen Platz für FSJ und BFD bekommen will, der soll ihn auch bekommen. Und diese Plätze, die sollen vom Bund mitfinanziert werden.
Das ist jetzt ein Modell, auf das wir später nochmal eingehen werden. Schauen wir aber nochmal auf ein weiteres Argument für einen möglichen Pflichtdienst. Der Fachkräftemangel ist ja in vielen Bereichen angekommen, gerade auch in sozialen Berufen. Da könnten Pflichtdienstleistende doch eigentlich zur Lösung beitragen.
Genau diese Idee habe ich in einem Seniorenheim angesprochen. Und zwar im Paul-Gerhardt-Heim in Georgsmarienhütte. Das gehört zur Diakonie und liegt bei Osnabrück. Dort habe ich die Wohnbereichsleiterin Jennifer Konading und die Pflegedienstleitung Ilona Möllering getroffen.
Hallo, guten Morgen, Frau Wagner.
Guten Morgen.
Hallo.
Lange nicht gesehen.
Oh, hast du mich doch wieder erkannt, ne? Ja.
Heute gibt es Puffer im Paul-Gerhardt-Heim und das riecht man schon auf dem Flur. Die meisten Bewohner sind schon in der Küche und warten aufs Essen. Wir gehen aber nochmal schnell zu Marita Wagner. Sie ist 87 Jahre alt und noch ziemlich fit. Wir kommen schnell ins Gespräch. Sie erzählt mir erstmal:
Montags geht's los mit Sport, dienstags Kegeln per Hand, nicht mehr bücken, geht auch nicht so gut. Mittwochs ist Gedächtnistraining, Donnerstag Bingo und Freitags ist Kirche. Das ist sehr wichtig.
Und dann sind wir schon auf das eigentliche Thema gekommen.
Was halten Sie denn von so einem sozialen Pflichtdienst?
Ist gar nicht verkehrt. Und zwar aus dem Grunde, wie viel gibt es, die keine Lehrstelle kriegen, trotzdem Lehrstellen frei sind und lungern denn rum. Und hier werden sie gebraucht.
In der Küche mithelfen, den Tisch decken, die Bewohner im Alltag unterstützen. Frau Wagner ist der Meinung, dass es viele Tätigkeiten gäbe, bei denen die Pflichtdienstleistenden mit anpacken könnten. Aber kann das helfen? Ilona Möllering hat einen Blick aufs Personal im Paul-Gerhardt-Heim. Sie ist hier die Pflegedienstleitung.
Wir suchen auch aktuell Fachkräfte. Und das ist ja nicht nur hier im Haus, sondern auch in den anderen Diakoniehäusern wird täglich mit Fachkraftmangel gekämpft. Der große Anteil der Arbeit ist wirklich Dienstplangestaltung. Man muss immer wieder gucken, wenn Mitarbeiter ausfallen, wie man die Dienste abdeckt.
Man könnte dann ja denken, ein Pflichtdienst wäre die perfekte Lösung. Aber Ilona Möllering glaubt das nicht.
Also den Fachkraftmangel werden wir damit nicht lösen. Sicherlich, wenn diese Menschen zu uns kommen, können die auch gut mit eingesetzt werden.
Aber als Fachkraft durchläuft man eine 3-jährige Ausbildung. Und das hat auch einen guten Grund, findet Ilona Möllering.
Aber wir können ja nicht als Fachkraft oder Pflegekraft voll mit anrechnen.
Heißt, den Dienstplan fülle man mit Pflichtdienstleistenden nicht. Ilona Möllering und ihre Kollegin Jennifer Konading sehen einfachere Jobs für Pflichtdienstleistende. Möllering erinnert sich, wo die letzte FSJlerin bei ihnen im Einsatz gewesen ist.
Zuerst mal ganz viel im Bereich Betreuung. Einzelbetreuung mit Bewohnern, Spaziergänge gemacht, Einkäufe erledigt, mal zusätzlich vielleicht eine Nagelpflege gemacht, eine Handmassage, Haare geflochten.
Genau.
Ganz viel Betreuung und als kleiner Wunscherfüller wirklich vor Ort gewesen.
Und später sei die Freiwillige auch in der Pflege im Einsatz gewesen, aber nur bei Menschen mit geringem Pflegegrad. Eine positive Erfahrung. Das könnte später dazu führen, dass sich Menschen wie sie für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden. Sind sich die beiden Angestellten sicher? Auch bei einem Pflichtdienst. Trotzdem sagen sie, wenn hier Pflichtdienstleister hinkommen, die einfache Aufgaben übernehmen sollen.
Diese Zeit muss man erstmal haben. Wenn wir von einem Fachkraftmangel sprechen, müssen wir ja auch dafür erstmal Leute finden, die diese Einarbeitung oder Begleitung auch täglich übernehmen.
Jennifer Konading und Ilona Möllering laufen durch die Küche. Es riecht nach Puffer. Gleich sind sie fertig. Währenddessen hören die Bewohner NDR-Schlager. Unter anderem Ehrenamtliche kümmern sich heute um das Mittagessen. Übrigens auch eine Aufgabe, die Pflichtdienstleistende übernehmen könnten. Und diese kleinen Besonderheiten im Alltag, die machten was mit den Bewohnern, sagt Jennifer Konading.
Das ist natürlich was Heimisches. Jeder, glaube ich, kennt das Kartoffelpufferbacken. Ist natürlich auch noch mal was anderes. Der Duft, der jetzt ja hier schon, die fühlen sich natürlich auch angenommen. Es ist einfach ein positives Gefühl. Jemand kümmert sich, jemand ist da.
Danke dir, Paul, für diesen Einblick in die Arbeit in einem Pflegeheim. Ich nehme jetzt vor allem mit, dass Pflichtdienstleistende durchaus eine Bereicherung sein könnten, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Aber den Fachkräftemangel, den lösen wir damit wohl eher nicht.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Der moderne Wehrdienst kommt. Am Tag des 70. Geburtstags der Bundeswehr haben wir uns auf einen neuen Wehrdienst einigen können. Das hat Symbolkraft und vielleicht hat es so sollen sein.
Das war Jens Spahn, der das neue Wehrdienstgesetz bei einer Pressekonferenz Mitte November vorgestellt hat. Ja, und am 1. Januar ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Aber was heißt dieses neue Wehrdienstgesetz für die Idee des Pflichtdienstes? Wie steht es um die Argumente, insbesondere um den Fachkräftemangel? Und wie kann man Menschen überhaupt zu was verpflichten?
Um das zu klären, sprechen wir mit der Soziologin Dr. Rabea Haß. Sie hat federführend an einer Machbarkeitsstudie zu einem möglichen Gesellschaftsdienst für die gemeinnützige Hertie-Stiftung mitgeschrieben. Frau Haß, jetzt ist das neue Wehrdienstgesetz Anfang des Jahres in Kraft getreten. Was bedeutet dieses neue Gesetz für die Idee des Gesellschaftsdienstes? Kommen wir dem jetzt ein bisschen näher?
Aus meiner Perspektive nicht, weil sich die Debatte gerade durch das neue Gesetz ja wieder ganz stark auf den Wehrdienst und die Wehrpflicht zugespitzt hat. Und auch in der medialen Debatte geht es vor allem darum, genug Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen. Und die ursprüngliche Idee für den Gesellschaftsdienst, so wie sie Bundespräsident Steinmeier ja im Sommer 2022 initiiert hatte, hatte ja vor allem den Kern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Lassen Sie uns mal über die Argumente für einen Pflichtdienst sprechen. Carsten Linnemann, haben wir ja eben gehört, sagt, wir müssen den Laden zusammenhalten. Die Segregation, also die Spaltung, würde stattfinden. Bestimmte Milieus würden sich nicht treffen. Und er denkt, mit so einem Gemeinschaftsdienst könnte das dann gelingen. Meinen Sie, das könnte funktionieren, Milieus zusammenzubringen?
Es kommt auf die Ausgestaltung an. Es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer. Wenn wir uns beispielsweise das heutige freiwillige ökologische Jahr anschauen, dann sehen wir, dass das auch eine relativ homogene Bubble ist. Da haben wir sehr viele Abiturienten und Abiturientinnen, mehr Frauen als Männer, die vom Elternhaus finanziell abgesichert sind. Wenn wir auch zurückdenken an die Zeit des Zivildienstes, war es ja durchaus so, dass es deutlich mehr Einsatzoptionen gab als Zivildienstleistende. Und das heißt, die jungen Menschen haben sich tendenziell schon auch einen Bereich gesucht, wo sie sich wohlfühlen, wo sie vielleicht eine Peer Group haben, aber dazu gibt's ehrlicherweise auch keine belastbaren Daten, inwiefern da eine tatsächliche Durchmischung stattfindet.
Kann denn so ein Pflichtdienst überhaupt zur Stärkung der Gesellschaft beitragen?
Ja, wenn er gut gemacht ist und so ein verbindendes Moment hat, so dass man quasi auf so eine gemeinsame Geschichte zurückblicken kann und zumindest anknüpfen kann, jeder sagt, ach, bei mir war das damals so. Und diese Geschichten, die man sich dann auch Jahrzehnte später noch erzählt, die können durchaus so ein verbindendes Moment haben. Aber dafür ist es total wichtig, dass diese Idee dieses Dienstes auch von der breiten Gesellschaft mitgetragen wird. Sondern wir brauchen dann ganz klare Tätigkeitsprofile, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns als Gesellschaft auch weiterbringen. Sei es irgendwie Schwimmbäder offen zu halten, die sonst schließen müssen.
Frau Haas, ich war für diesen Podcast auch in einem Pflegeheim und habe mit Mitarbeitenden dort gesprochen. Könnte ein Pflichtdienst auch ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sein? Was sagen Sie?
Ich denke nicht. Erstmal brauchen wir dafür auch jede Menge Fachkräfte, um die Menschen überhaupt für ihre Aufgaben zu befähigen und dann in ihrem Dienst gut zu begleiten. In den Freiwilligendiensten haben wir derzeit zum Beispiel eine pädagogische Fachkraft auf 40 Freiwillige. Und in der Bundeswehr sieht es ja ähnlich aus, ne? Deswegen sagt die Bundeswehr auch, wir können jetzt im ersten Jahr 10.000 Dienstleistende aufnehmen, im Jahr drauf dann 15, dann 20.000, weil auch da müssen die Strukturen aufgebaut werden. Und das ist erstmal eine richtig große Investition.
Das sagten ja auch die Mitarbeiterinnen im Seniorenheim, dass es also erstmal Leute braucht, die die Pflichtdienstleistenden betreuen. Und der Bundespräsident hatte ja einen Gesellschaftsdienst vorgeschlagen, der irgendwann im Laufe des Lebens abgeleistet werden könnte. Für wie umsetzbar halten Sie denn diesen Vorschlag?
Ich finde es auf jeden Fall wichtig, solche Optionen zu prüfen. Und auch in unserer Studie der Hertie-Stiftung haben wir genau solche Modelle vorgeschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel zu mehreren Zeitpunkten im Leben Teile des Dienstes ableistet, zum Beispiel 3x3 Monate. Oder andere Leute vielleicht eher sagen, ich engagiere mich lebenslang und habe sowas wie ein Engagementkonto und zahle da jedes Jahr ein paar Stunden ein. Und gerade wenn es auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, ist es ja essentiell wichtig, dass wir dort auch Generationen zusammenbringen und nicht nur junge Menschen zu einem Zeitpunkt in die Pflicht nehmen.
Aber die Empörung letzten Sommer war ja relativ groß, als es auf einmal um Pflichtdienst für Senioren oder für die Babyboomer ging, die jetzt in Rente gehen. Sie wiederum fordern schon länger eine Versachlichung der Debatte. Wie nehmen Sie denn die aktuelle mediale Debatte rund um die Idee des Gesellschaftsdienstes wahr?
Momentan ist es sehr stark zugespitzt auf die Wehrpflicht und insgesamt habe ich weiterhin das Gefühl, dass wenig Sachargumente ausgetauscht werden, sondern dass es eben auch um so eine emotionale Aufladung geht. Und was mir komplett fehlt, ist eben immer dieser Blick auch auf die Machbarkeit.
Aber Sie sehen bei Senioren, bei Rentnern Potenzial, die auch in einen Gesellschaftsdienst mit einzubeziehen?
Genau, das sehen wir ja auch jetzt schon. Der Bundesfreiwilligendienst ist ja seit seiner Einführung auch altersoffen und da gibt es sehr gute Beispiele, wie sich gerade auch ältere Menschen gut in dem Dienst engagieren und auch sehr wohlfühlen in unterschiedlichen Übergangsphasen des Lebens. Es muss dann ja nicht unbedingt ein Vollzeitdienst sein, aber nochmal 10 Stunden die Woche, vielleicht auch 15 Stunden die Woche zu leisten in einem Feld, in dem ich auch meine Expertise einbringen kann, das kann eine absolute Win-Win-Situation sein. Und dann, denke ich, ist es aber eben auch wieder wichtig, worüber sprechen wir. Ist es eine Pflicht oder eine Freiwilligkeit?
Über diese Freiwilligkeit sprechen wir später nochmal. Jetzt aber nochmal zur Pflicht. Kann man Menschen denn überhaupt dazu verpflichten, einen Gesellschaftsdienst abzuleisten?
Jetzt ganz konkret in Deutschland bräuchte es dafür auf jeden Fall eine Grundgesetzänderung und man müsste es wahrscheinlich tatsächlich über das Vehikel der Wehrpflicht einführen, die man dann auch auf Frauen ausweitet. Und das heißt, da steht erstmal schon mal eine Zweidrittelmehrheit im Raum, die im Bundestag organisiert werden müsste für eine Grundgesetzänderung.
Sie haben die Zweidrittelmehrheit im Bundestag angesprochen. Gibt es da einen politischen Konsens bei den Parteien, dass man so einen Pflichtdienst braucht?
Nein, den gibt es nicht. Das wechselt auch und ich würde sagen, es gibt da noch nicht mal einheitliche Linien innerhalb der Parteien. Es ist oft so, dass dann gerade die Jugendorganisationen in den Parteien tendenziell gegen eine Pflicht sind. Wir haben natürlich einige Parteien, also zum Beispiel die Grünen oder die Linken, die sprechen sich komplett gegen eine Pflicht aus. Und wir haben es jetzt ja auch in der SPD gesehen und in dem Ring in der Koalition, dass die SPD auch stärker auf dem Weg der Freiwilligkeit ist als jetzt beispielsweise die CDU-CSU. Und selbst in der CDU-CSU hat sich die Junge Union auch klar gegen eine Pflicht positioniert.
Jetzt haben wir viel über die aktuelle Debatte um den Pflichtdienst gesprochen. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese Debatte endlich mal ein Ende hat, dass man diesen Pflichtdienst wirklich mal umsetzt?
Aus meiner Sicht fehlt ja immer noch das übergeordnete Ziel. Also solange wir nicht wissen, ob wir eigentlich nur einen Dienst brauchen, um die Bundeswehr mit viel Personal auszustatten oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt über alle Stellen oder den Fachkräftemangel, ist es natürlich auch schwer, den richtigen Weg dazu in all seinen Schritten zu beschreiten. Was aus meiner Sicht jetzt nochmal richtig spannend wird, ist eben, wie ist die Rückmeldung auf die Anschreiben, die jetzt seit 1. Januar versandt werden?
Wir dürfen gespannt sein. Soziologin Dr. Rabea Haß, sie ist eine der Autorinnen der Machbarkeitsstudien der Hertie-Stiftung zum Gesellschaftsdienst. Ein Pflichtdienst ist also prinzipiell machbar. Aber erstmal muss uns als Gesellschaft klar sein, warum wir diesen Dienst eigentlich wollen. Rabea Haß verweist da auf hohe rechtliche Hürden.
Ich habe das Bundesfamilienministerium, das aktuell für FSJ und BFD zuständig ist, angefragt, was sie denn eigentlich von so einem Pflichtdienst halten würden. Auch wenn Bundesministerin Karin Prien zwar persönlich für die Einführung eines solchen Dienstes ist, auch das Ministerium sieht hohe rechtliche Hürden. Und im Koalitionsvertrag ist ein Pflichtdienst ebenfalls nicht vereinbart.
So schnell wird es einen Pflichtdienst also erstmal nicht geben. Trotzdem bleibt da ja immer noch die Idee, die wir ganz am Anfang thematisiert haben, der Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst. Die Träger von FSJ und BFD wollen so einen Platz für jeden Interessierten garantieren. Auch das Taschengeld soll auf BAföG-Niveau angepasst werden und die Werbung für einen Freiwilligendienst, auch die soll verbessert werden.
Im Zuge des neuen Wehrdienstgesetzes hat die Politik die Finanzierung der Freiwilligendienste verbessert. 50 Millionen Euro werden extra zur Verfügung gestellt für den Haushalt 2026. Das sind knapp 15.000 Plätze zusätzlich. Das Bundesfamilienministerium hat mir dazu geschrieben, damit sei ein zentrales Anliegen des Rechtsanspruchs erfüllt. Heißt, die Träger hätten ausreichend Ressourcen, um die Nachfrage potenzieller Freiwilliger zu bedienen.
Können die Träger der Freiwilligendienste denn damit zufrieden sein? Dazu sprechen wir jetzt mit einem großen Player, wenn es um Freiwilligendienste geht, der Präsidentin der Caritas Deutschland, Eva Welskop-Defar. Frau Welskop-Defar, ist der Wunsch nach einem Rechtsanspruch für Freiwilligendienste denn damit jetzt erfüllt?
Das ist ein großartiger Aufwuchs, der es uns möglich macht, die Dienste im nächsten Jahr erheblich zu stärken. Ein Rechtsanspruch allerdings ist etwas ganz anderes. Davon sind wir mit den 50 Millionen weit entfernt. Trotzdem, uns ist es wichtig, die Freiwilligendienste jetzt parallel zum neuen Freiwilligen Wehrdienst unverzüglich attraktiv zu machen.
Wie viele Plätze müssten denn aus Ihrer Sicht geboten werden?
Wir haben in den Debatten um den Pflichtdienst einmal eine schnelle Verdopplung der besetzten Freiwilligendienstplätze als Ziel angestrebt. Das wäre eine Steigerung auf 200.000 Plätze für FSJ und BFD zusammengenommen. Natürlich ist auch politisch-gesellschaftlich eine ambitioniertere Zahl denkbar. Man tut sich vermutlich keinen Gefallen, zu schnell eine zu große Steigerung anzustreben. Auch die Einsatzstellen sollten eine gewisse Vorbereitungszeit haben.
Wie viel zusätzliches Geld müsste eigentlich zur Verfügung gestellt werden, um einen Rechtsanspruch auf Freiwilligendienste gewährleisten zu können?
Wir haben jetzt mit der Erhöhung der Mittel im Bundeshaushalt 26 knapp 400 Millionen Euro zur Verfügung und es werden damit gut 100.000 Plätze finanziert. Wenn wir eine echte Verbesserung beim Taschengeld und bei der Begleitung realisieren wollen, dann muss man für jeden zusätzlichen Platz ca. 12.000 Euro zugrunde legen. Das ist meine überschlägige Rechnung. Ein Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst für alle jungen Menschen, die einen Freiwilligendienst leisten wollen, bindet damit aber immer noch deutlich weniger Mittel als ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle Schulabgängerinnen.
Also noch ein weiter Weg. Eva Welskop-Defar, Präsidentin der Caritas Deutschland. Vielen Dank. Für einen Pflichtdienst bräuchte es erstmals also eine Grundgesetzänderung und für den Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst braucht es auch noch einiges mehr an Geld.
Und selbst wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, die Soziologin Rabea Haß, die wir ja eben gehört haben, meint, eigentlich müssen wir uns als Gesellschaft erstmal die Frage stellen, warum wir eigentlich mehr Pflicht oder mehr Freiwilligkeit brauchen.
Und dann die richtigen Ziele daraus ableiten und einen Dienst, egal ob freiwillig oder nicht, gut strukturieren.
Und trotzdem stehen wir nicht auf der Stelle. Rabea Haß ist zuversichtlich, dass mit der Einführung des neuen Wehrdienstes und einem Fragebogen für alle 18-Jährigen wichtige Daten abgeleitet werden können.
Und daraus könnten ja dann vielleicht auch die richtigen Ziele abgeleitet werden.
Eins kann bei all diesen Ideen aber noch dazwischen kommen. Wenn der Wehrdienst verpflichtend für Männer wird, dann braucht es auch einen Zivildienst, ebenfalls nur für Männer, weil es das Grundgesetz so will. Im Bundesfamilienministerium bereitet man sich darauf vorsorglich schon mal vor, heißt es auf meine Anfrage.
Aber auch da ist noch ganz viel in Bewegung. Paul, zu Ende dieses Podcasts würde ich gern von dir wissen, wie ist denn jetzt dein Fazit?
Tja, bevor ich mit dieser Recherche zu diesem Podcast angefangen habe, da war ich persönlich doch der Meinung, dass wir so einen Pflichtdienst brauchen. Und jetzt, interessant fand ich besonders die Aussagen von Rabea Haß. Als Gesellschaft sollten wir erstmal schauen, warum wir einen Pflichtdienst wirklich brauchen. Also erstmal die Probleme identifizieren und dann sinnvolle Lösungen ableiten. Klar, wir haben den Fachkräftemangel, wir haben Polarisierung in der Gesellschaft, Engagement schrumpft vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Aber was ich aus den Gesprächen für diesen Podcast ableite, wenn wir in so eine Hauruck-Aktion den Pflichtdienst einführen, dann können all diese Probleme sogar noch größer werden, weil wir gar nicht genug Kapazitäten haben, um Menschen in dem Pflichtdienst zu begleiten, weil wir am Ende keine gesellschaftliche Akzeptanz für diesen Pflichtdienst bekommen. Vielleicht macht es als nächsten Schritt tatsächlich erstmal Sinn, die Freiwilligendienste finanziell zu stärken, was ja tatsächlich jetzt schon etwas passiert. Also erstmal da die Strukturen ausbauen, die Rahmenbedingungen verbessern und wenn wir dann merken, es melden sich trotzdem freiwillig nicht genug Menschen, dass wir dann möglicherweise über einen Pflichtdienst reden.
Ja, vielen Dank für dein persönliches Fazit. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Nachhören können Sie, könnt ihr den Podcast in der ARD Audiothek oder unter ndr.de.
Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie, schreibt ihr dafür an vertikalhorizontal in einem Wort @ndr.de.
Vielen Dank fürs Zuhören und Dabeisein, sagen heute Sabine Pinkenburg
und Paul Hinske. Tschüss.